Ich hoffe, ihr habt die erste gute Adventswoche gehabt und seid bereit für die zweite Adventswoche. Ich habe so gedacht, eigentlich müsste ja jetzt so Winter sein, so eiskalt. So habe ich einfach als kleiner Bübel Advent in Erinnerung, oder? Haufen Schnee, Schneeballenschlachten und so. Und dann, das war Weihnachten für mich. Und dann bin ich in die Philippinen gekommen. Und dort war es an Weihnachten einfach heiß gewesen. Und habe Freunde bekommen von Südafrika. Und die liegen jetzt an der Beach und kommen Sonnenbrand über an Weihnachten. Es gibt eine ganz andere Atmosphäre, für was Weihnachten und Advent ist. Ob es kalt, eiskalt ist und Schnee hat. Oder ob es zu Meer ist und es warm ist. Und gleich Advent ist Advent. Weihnachten ist Weihnachten, das kommt nicht auf die Jahreszeit drauf ab. Die Stimmung von einzelnen von uns ist auch anders. Die einen von uns sind in der Adventszeit fröhlich und zuversichtlich und die anderen werden mehr depressiv. Die einen sind sportlich aktiv und die anderen ziehen sich zurück in die Stube und schauen lieber einen Lieblingsfilm an, den sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Und die sich so entspannen. In den Philippinen war ich zusammen mit ehemaligen Soldaten vom Vietnamkrieg, die sich während dem Krieg oder vor oder nachher bekehrt haben und dann Missionare geworden. Und da habe ich verschiedene Geschichten aufgeschnappt, was die erlebt haben, was die durchgemacht haben im Krieg. Und eine Geschichte ist von einem 24-jähriger Amerikaner, der im Vietnamkrieg von der Vietcong ist, gefangen genommen wurde. Nach einer gewissen Zeit haben ihm die Vietcongs versprochen, wenn du mit uns kooperierst, wenn du mit uns mitmachst, dann lassen wir dich klinisch frei. Er hat kalobiert, hat mitgemacht, er ist sogar Leiter geworden von denen, die die Amerikaner umgeschult haben, dass sie die Philosophie und die Regierungsweise von der Vietcong übernommen haben. Er hat Brainwashing gemacht mit seinen ehemaligen Kollegen. Ein neues Denkmodell hat er müssen. Er hat ihnen das probiert beizubringen. Eines Tages hat der 24-Jährige realisiert, die werden mich nie frei lassen, da kann ich noch so viel mit ihnen kooperieren. Das hat ihm der Nocki rausgejagt. Er hat jegliche Arbeit abgelehnt, hat das Essen abgelehnt, er ist entmutigt worden, der ist einfach noch auf dem Holzschragen gelegen und hat den Daumen gelutscht und da ist nichts mehr gegangen. Er wollte nur noch sterben, als er gemerkt hat, die werden mich nie rauslassen. Die werden mich nie frei lassen. Wenn der Tod von diesem 24-jährigen Soldaten müsstest erklären, würden wir das wahrscheinlich zusammenfassen in Hoffnungslosigkeit. Keine Hoffnung mehr. Keine Zukunft mehr. Es geht nicht mehr weiter. Die Ärzte, die im Zweiten Weltkrieg waren, die haben schon von dem geredet. Die im Koreakrieg waren, die im Vietnamkrieg waren, die haben das genannt aufgeben. Der Soldat hat einfach aufgeben. Der will nicht mehr weitermachen. Der Soldat ist verzweifelt, der ist apathisch, der isst nicht mehr, der trinkt nicht mehr, der liegt nur noch auf der Pritsche und wartet, dass es fertig wird. Der menschliche Geist braucht Hoffnung, dass er überleben kann. Du brauchst Hoffnung, dass du bis ans Ende des Lebens kommst. Du brauchst etwas, wo du dich freuen kannst, was kommt. Ein Arzt hat es erzählt, schon früh in meiner Tätigkeit habe ich gemerkt, dass wenn du einem Patienten die Hoffnung wegnimmst, dass oft einem Todesurteil gleich kommt. Wenn du dem Patienten Hoffnung wegnimmst, dann gehen sie einfach auf und sterben. Und bereits der König Salomo vor 2500 Jahren hat es gewusst und er hat geschrieben in Sprüche 13,12: Endloses Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch schenkt neue Lebensfreude. Jetzt, so in der Adventszeit, was auf das neue Jahr hergeht, fragen wir uns oft: Was ist die Zukunft? Was ist meine Hoffnung? Gibt es ein neues geistliches Erwachen für meine Familie? Ein neues geistliches Erwachen für unsere Gemeinde? Gott, der Gott, den wir in der Bibel kennen, ist die Quelle für Hoffnung. Er offeriert uns Hoffnung. Die Hoffnung, die unsere menschliche Natur braucht. Die unsere menschliche Natur verändern kann. Die unsere menschliche Natur neu machen kann. Die Hoffnung will er uns geben. Manchmal, oder wir reden viel von Hoffnung. Und dann höre ich auch die Feier ein bisschen gut zu, wenn Leute von Hoffnung reden. Und realisieren, reden die Leute jetzt von biblischer Hoffnung oder reden die einfach von einer Hoffnung, wie man eben allgemein so redet. Vielfach kommt mir die Hoffnung, wo Leute so darüber reden, mehr entgegen als es ist ein Wunschdenken. Ich habe den Wunsch, dass es passiert. Ich hoffe, das kommt dann gut raus. Ich hoffe, das Problem löst sich dann schon. Oder das kommt die Existenz. Oder beim Geburtstagskuchen. Alle Kerzen hast du ausblasen können. Denkst, in diesem Fall kommt es dann schon gut in diesem Jahr. Ich nenne das eigentlich ein Wunschdenken. Das hat nichts zu tun mit biblischer Hoffnung. Das sind so Gefühle, die wir haben. Hoffentlich kommt es dann gut raus. Manchmal wird das Wunschdenken in uns so stark, dass wir überzeugt sind, das muss Gottes Wille sein. Aber wir haben gar nie mit Gott geredet darüber. Wir nehmen es einfach an. Ich glaube, ja, hat Gott den Glauben bestätigt? Hat Gott dir den Glauben gegeben? Oder ist das ein eigengemachter Glauben? Nein, gibt es noch die, die einfach, ob das sind Optimisten. Blinder Optimismus. Das ist eine andere Einstellung, die man manchmal schon Hoffnung nennt. Blinder Optimismus ist für mich, wenn du die rosa-rote Brille anlegst und alles gut und positiv siehst. Wenn du rosa-rotes Papier über Probleme übertust, damit plötzlich alles gut aussieht. Das ist blinder Optimismus. Die christlichen Scientologen sagen zum Beispiel, alles Böse ist Illusion. Das lehren sie. Das Böse ist Illusion. Jetzt, wenn du ehrlich bist und dich kennst, musst du dich fragen, ist das Böse in mir wirklich nur eine Illusion oder ist es Tatsache? Es war ein Aufruf in einem Einkaufszentrum, also da so eine Zettel aufgemacht worden. Verloren oder weggelaufen, ein Hund mit drei Beinen, auf dem linken Auge blind, das rechte Ohr fehlt, Schwanz ist gebrochen. Er antwortet auf den Namen Glückspilz. Schöner Eindruck, das sei ein Glückspilz. Da kannst du den noch so lange Glückspilz nennen. Das ist kein Glückspilz. Das ist blinder Optimismus. Das ist gleich alles gut rauskommt. Und dann sind da noch ehrgeizige Träume. Väter, was habt ihr für ehrgeizige Träume für euer Kind? Sind die biblisch? Oder ist das einfach blinder Ehrgeiz? Ist das einfach ein Luftschloss? Ist das eine Neujahrsresolution ohne, dass Gott mitgeredet hat? Es ist ja gut, Träume zu haben. Es ist ja gut, Ehrgeiz zu haben und vorwärts zu machen. Aber die Träume, die Ehrgeiz, die sind eingeschränkt. Das ist noch nicht der Traum, den Gott mit dir hat, den Jesus dir herbringen möchte. Das ist viel zu wenig, was du dir selber austräumst. Ich habe von einer Frau am Radio gehört. Die war sehr bekannt. Die hat gearbeitet in einem Ostland, war eine Physikerin, Doktor und Professor in ihrem Land, einen Lehrstuhl inne gehabt. Eine der angesehensten und ehrlichsten Frauen in diesem Land. Und heute, wo muss sie ihr Essen hernehmen? Aus der Suppenküche von einem Hilfswerk. Alles war plötzlich weg. Es ist nichts mehr übrig geblieben für sie. Nicht, weil sie schlecht gearbeitet hat. Sie war eine der Besten. Nicht, weil sie ein schlechtes Lebensziel hatte. Nicht, weil ihr Traum schlecht gewesen wäre. Manchmal passiert etwas und da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Das sind Umstände, die unsere Träume beeinflussen und zunichte machen können. Es sind Enttäuschungen. Das war eine der besten Professorinnen in ihrem Land. In einem Ostland. Und heute muss sie vor Suppenkoche leben, vor einer Organisation, die ihr hilft, dass sie nicht verhungern muss. Plötzlich gibt es einen Regierungsumsturz. Alles ist anders. Plötzlich keine Pensionskasse, die AHV zusammen. Alles ist anders. Es ist nicht mehr da, was wir uns darauf verlassen haben. Wunschdenken, blinden Optimismus, ehrgeizige Träume, kann alles gut sein. Aber das ist noch nicht biblische Hoffnung. Biblische Hoffnung ist nicht etwas, was wir tun können. Biblische Hoffnung ist nicht etwas, was wir machen können, sondern biblische Hoffnung ist etwas, was wir haben dürfen. Biblische Hoffnung ist die Gegenwart, die Himmel. Die ist bestätigt. Merkst du den Unterschied? Es ist nicht ein Luftschloss, biblische Hoffnung. Biblische Hoffnung tut sich auf die Wahrheit der Bibel aufbauen. Hoffnung ist eine zuversichtliche Erwartung, dass Gott ganz gern parat ist, seine Versprechen, seine Verheißungen zu erfüllen, die er uns gegeben hat in seinem Wort. Er wird die erfüllen. An der Hoffnung können wir uns haben. An der Hoffnung können wir vorwärts gehen. Das ist unser Leitseil. Das ist unser Stecken, wo wir Schritt für Schritt vorwärts gehen können. Das ist lebendige Hoffnung. 1. Petrus 1,4 lesen wir. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch bereithält. Durch die Verstehung hat Jesus demonstriert, ohne Zweifel, Gott ist da. Gott ist lebendig. Gott kann lebendig machen. Gott kann dich wieder lebendig machen. Wenn du stagniert hast, er kann dich wieder neu machen. Durch seine Auferstehungskraft. Jesus ist leiblich auferstanden. Nicht nur geistig. Leiblich ist er auferstanden. Hebräer 6, 19 sagt, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Biblische Hoffnung ist ein sicherer, ein fester Anker, der dich hat, wie ein Schiff im grössten Sturm hat. Der Anker, den hat er am richtigen Platz. Der einzige Weg in dieser Hoffnung, der der Hoffnung Kraft gibt, ist, wenn du, wenn ich in Jesus, in Gottes Sohn verankert sein. Angebunden sein. Eins sein mit ihm. Übereinstimmen mit ihm. Christen haben Hoffnung. Hoffnung, weil wir erlöst sind von unserer Vergangenheit. Wir müssen die Vergangenheit nicht mitnehmen. Die ist hinter uns. Klagelieder 3 sagt. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Das ist Hoffnung. Wenn ich mich so auf Gott, den Vater, verlassen kann, wenn ich mich so auf Jesus verlassen kann. Hoffnung mit der, die wir leben können. Als Jesus-Nachfolger. Hoffnung, wenn wir Gott enttäuschen. Und das tun wir. Hoffnung, wenn wir unsere Kinder enttäuschen. Das tun wir auch. Hoffnung, wenn wir unsere Ehepaarer enttäuschen. Das tun wir noch mehr. Gott hat Erbarmen mit uns. Er vergibt uns. Er löst uns von Vergangenheit, von unseren falschen Handlungen. Und er erneuert uns, macht uns neu, hat eine neue Perspektive für uns parat. Es waren drei Männer, ca. 40-jährig. Sie waren Richtung Westen, zu Amerika, unterwegs. Und jetzt, am Abend, haben sie ein bisschen zu viel in die Flasche geschaut. Und als sie zurück ins Zelt gekommen sind, hat es der eine übernommen. Er ist depressiv geworden, die Tränen sind geflossen. Er hat geredet und geredet von der Tragödie, die ihm geschehen ist. Die zwei anderen haben gefragt, was ist los? Er sagt, ich habe Ehebruch begangen, gerade vor unserer Abreise. Meine Frau hat es gemerkt. Sie hat es herausgefunden. Sie wird mich mit Sicherheit verlassen. Wenn ich herkomme, wird sie weg sein. Und ich werde mit grosser Wahrscheinlichkeit meine Kinder nie mehr sehen. Und das Verrückte ist, der Vater von meiner Frau ist mein Chef. Das heisst, ich werde die Arbeit auch verlieren. Ich werde arbeitslos sein. Ich werde einsam sein. Ich stecke in Sackgasse. Ich bin 40 und habe mein Leben verpfuscht. Tränen sind ihm nachgelaufen. Seine Freunde haben ihm zugeredet, wie man das so macht in solchen Situationen. Und der eine sagt plötzlich, erinnerst du dich noch, wo wir als kleine Giele miteinander Ball gespielt haben und die Ball ist im Baum oben geblieben? Was haben wir dort gemacht? Wir haben die Bauern angekriegt. Sie sind hochgeklettert, haben sie angekriegt und das Spiel hat neu angefangen. Und er hat geantwortet, genau das. Ich muss einen neuen Anfang machen. Ich brauche einen neuen Anfang. Sonst geht es nicht mehr weiter mit meinem Leben. Ich habe es verkachelt. Kann man in so einer Situation wieder neu anfangen? Ist das möglich? Es gibt eine Person, die uns hilft, da wieder neu anzufangen. Mit Jesus Christus. Wenn Jesus ein Visitenkärtchen hat, dann würde drauf stehen wahrscheinlich Jesus Christus für Neuanfänger. Da kannst du gern wieder neu anfangen. Kannst zu ihm kommen. Jesus Christus für Neuanfänger. Er vergibt dir wieder. Wieder neu. Er entbindet dich von der Vergangenheit. Sein Erbarmen hört nie auf. Es ist gleich in welcher Situation. Schuld kann dich kaputt drücken, aber Gottes Erbarmen hört nie auf. 1. Johannes 1,9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt er uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wie kommen wir die Vergebung über? In dem, dass wir zugeben, dass wir es falsch gemacht haben. Wie der andere im Zelt. Zugeben, ich habe es verkachelt. Ich habe das Falsche gemacht. Ich war in die falsche Richtung unterwegs. Zugeben. Es fällt mir auf, dass das Zugeben uns Emmentaler gar nicht so einfach ist. Es ist schwierig zuzugeben, ich habe einen Bock geschossen. Es ist schwierig zuzugeben, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das Falsche gesehen, was ich nicht hätte sagen sollen. Es gibt Leute, die sind Jesus-Nachfolger, aber nichts mehr. Weil sie nicht zugeben können, ich habe es falsch gemacht. Ich habe mein Leben vergeudet. Ich habe es verschossen. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ich habe mich darum gekümmert, um vieles. Aber das Wesentliche, Jesus, habe ich verpasst, die Ewigkeit. Es ist schön, wenn wir von Erfolg erzählen können, in unserem Berufsleben, von unserem Alltag, in unserer Familie. Und gleich müssen wir zwischendurch ehrlich sein, wenn wir frustriert sind. Das ganze Leben, vielleicht Christ, ein herkömmlicher Christ, vielleicht ein langweiliges Christenleben, frustrierendes Christenleben. Vielleicht ist es Zeit, dass du einen Neuanfang brauchst. Aus diesem frustrierenden, eintönigen Christenleben rauskommst und Jesus dir ganz hergibst, neu siehst, ich habe es verkachelt. Ich möchte neu anfangen. Jesus Christus für Neuanfänger. Ich bin zwar Christ, aber Christus ist nicht der Fokus von meinem Leben. Gott ist nicht das Zentrum von meinem Leben. Ich fokussiere auf etwas anderem, auf andere Sachen, die mir wichtiger erscheinen. Wie wäre es, für das Jahr 2019 das Ziel setzen, völlig gereinigt ins neue Jahr hineinzugehen? Vergebung empfangen haben, als Neuanfänger mit Jesus hineingehen ins neue Jahr. Ein neues Abenteuer mit neuer Kraft, mit einem neuen Herz, mit einer neuen Seele. Neue Kraft, dem Herr vertrauen. 1. Timotheus 6, 17 sagt: Nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Gott gibt dir in reichem Maß und möchte, dass du freudig durch den Advent kannst, dass du freudig durch das neue Jahr kannst. Es hat sicher da Leute, die sich noch an Swissair erinnern. Swissair, das war so die Airline, wie die Schweizer Grette, eine bessere gibt es nicht. Und eines Tages hat sie Sonder rausgenommen, Aktien verloren, sie weg gsi. Flugzeuge sind am Boden geblieben. Und ich sehe heute noch gewisse Gesichter von gewissen Leuten, die dann ihr Geld verloren haben. Die Hoffnung war weg gsi. Die Hoffnung, das Geld wird sich jetzt aufbauen, ist plötzlich weg. Die Sicherheit ist plötzlich weg gewesen. Die Verankerung hat plötzlich gefehlt. Und da kommt die Frage auf, wo ist unser Anker? Wo ist dein Anker? Wo bist du verankert? Vieles ist so unsicher im Leben. Ist dein Anker am sicheren Ort? Christen haben Hoffnung, weil sie eine sichere Zukunft vor sich haben. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch an eure Träume erinnert. Ist da noch ein Unterschied zwischen den Träumen, vor du Christ gewesen bist, und den Träumen, nachdem du Christ geworden bist? Bevor du Christ geworden bist, kann es ganz gut sein, dass du Träume gehabt hast, wo alles in ein schwarzes Loch gegangen ist. Das ist immer weiter gegangen, in das schwarze Loch, weiter und weiter. Und das schwarze Loch hat kein Ende gehabt. Wie haben wir uns dann alle gefühlt? Es geht in das schwarze Loch, es geht weiter, es hat kein Ende, es ist einfach schwarz. Wenn du stirbst, ist einfach alles schwarz. Im Sarg ist es schwarz und so geht es weiter. Verzweiflung. Eine von 6 Personen ist überzeugt, dass es nach dem Tod nicht mehr weitergeht. Kein Wunder greift Hoffnungslosigkeit um uns herum. Kein Wunder gehen wir dem Wunschdenken nach, wenn am Sterben nur das schwarze Loch kommt und nichts mehr weiter. Es gibt eine fürchterliche Statistik, die wahr ist, dass der Tod ein perfektes Spiel spielt. Eine von ihrer Person wird sterben. Eine von ihrer Person stirbt. 10 von 10 Personen sterben. Ich war im Flugzeug. Ein Kerl lang relativ fleissig. Und plötzlich ist das Flugzeug abgesackt. Gerade nachher. Es hat uns aus dem Sitz gelüpft. Ich habe meine grosse Stirn oben angeschlagen am Flugzeug. Soweit hat es mich raus gelüpft. Es hat gekuddelt. Und ich habe gestaunt, wie sich die Leute verhalten haben. Niemand hat gewusst, wie weit dass wir fallen. Wie der Pilot das Flugzeug auffährt. Bücher sind den Leuten aus den Händen geflogen. Ein Zittern hat angefangen. Tränen sind geflossen, links und rechts von mir. Die Rosenkränze und die Mishpacha von den Moslems sind vorgekommen. Die Rollen die sind geschoben worden wie verrückt. Weil niemand hat gewusst, was jetzt passiert. Wie verhaltest du dich in so einem Moment, wo du plötzlich weißt, jetzt ist es fertig. Jetzt gehe ich. Vielleicht fliegst du mit dem Flugzeugsitz angeordnet aus dem Flugzeug raus, kommst voran das Loch ab und bleibst irgendwo hängen, wo dich niemand findet. Hängst einfach dort. Angst. Oder Hoffnung. Welches ist bei dir? Angst oder Hoffnung? Psalm 39. Herr, du allein bist meine Hoffnung. Dann wird das schwarze Loch plötzlich leicht. Weil das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung auf eine Ewigkeit. Das ist Hoffnung auf eine Ewigkeit, die Freude wird sein. Das ist ein fester Anker, wo es hergeht. Wo wir wissen, wir dürfen uns freuen. Das ist eine gewisse Zukunft. Eine feste Zukunft, wo wir darüber nachlesen können. Emotional ist es, wenn eine Mutter ihrer Tochter beim Eiskunstlauf während der Olympiade zuschaut. Und der Reporter von der Eiskunstläuferin, die so sackgut war, ist hingegangen zu der Mutter und wollte schauen, wie die im Fernsehen das beobachtet, wie ihre Tochter jetzt hier eine Medaille wird gewinnen. Man hat gewusst, dass die Mutter fast blind ist. Die Mutter ist aber vor dem Fernseher gehockt. Und der Reporter fragt sie, was seht ihr auf dem Fernsehen von eurer Tochter? Und die Mutter sagt, ich sehe nur hier einen Farbtupfer und ich sehe dort einen Farbtupfer. Aber ich weiss, meine Tochter ist eine der besten Eiskunstläufer in der Welt. Ich stelle mir vor, wie sie in die Luft durchspringt. Und plötzlich konnte die Mutter nicht mehr reden, Tränen sind nachgeflossen. Aber ihr Gesicht, das Gesicht von meiner Tochter, das kann ich nicht sehen. Ich sehe nicht, ob sie lächelt, ich sehe nicht, ob sie traurig ist. Und das ist es ja bei uns, meine Lieben. Wir sind mit Jesus unterwegs. Aber das Gesicht von Jesus sehen wir nicht im Moment. Wir kennen nicht das Gesicht. Aber wir sind unterwegs mit Jesus. Wir sehen, wie er unterwegs ist. Wir wissen, wie er mit uns unterwegs ist. Aber das Gesicht sehen wir nicht. Eines Tages werden wir sein Gesicht sehen. Das ist Hoffnung. Gott hat uns versprochen in seinem Wort. Das ist Hoffnung. Er wird uns von der Distanz befreien, wo wir das Angesicht Jesus jetzt nicht sehen. Aber wir werden es sehen. In seiner Gegenwart werden wir sein. Sein Gesicht werden wir sehen. Angesicht zu Angesicht. Im Moment noch nicht. Aber eines Tages, ja, keine Angst. Die Vergangenheit ist vergeben. Titus 3 sagt, seine Barmherzigkeit war es, die uns durch eine neue Geburt zu neuen Menschen gemacht hat. Das war ein Werk des Heiligen Geistes. So sind wir allein durch seine unverdiente Güte von aller Schuld befreit und warten voller Hoffnung auf sein himmlisches Reich, das wir als seine Kinder erben werden. Das ist Hoffnung. Die Ewigkeit erben, das himmlische Reich erben, das ist Hoffnung, wo man sich dran haben kann. Das ist das Seil, das in die richtige Richtung geht und uns den Weg zeigt. Ein 8-jähriges Mädchen war mit den Eltern im Gottesdienst und hat sich schon lange ein gewisses Büchlein gewünscht. Sie hatte kein Geld gehabt. Die Eltern wollten es nicht kaufen. Nach dem Gottesdienst ist sie rausgelaufen. Hinten hatte sie einen Büchertisch gehabt. Sie sieht das Büchlein und lässt es unter dem Pullover verschwinden. Der Vater hat es daheim gemerkt, was seine Tochter gemacht hat. Und er läutet dem Prediger an und sagt, ich weiß nicht, wie weiterfahren mit meiner Tochter. Sie hat ein Büchlein mitlaufen, das einen Fünfer kostet. Der Vater hat die 8-jährige Tochter zum Prediger gebracht und gesagt, könntest du mir helfen? Sie hat sich um den Tisch gesetzt. Der Prediger fragt sie, ja, was ist denn passiert? Sag mir, was ist geschehen nach dem Gottesdienst? Das Mädchen erzählt, wie es das Buch gesehen hat. Und es hat es einfach nehmen müssen, weil es kein Geld hat und die Eltern nicht wollen, dass es ein Büchlein hat. Ich hatte kein Geld gehabt. Es hat erzählt und plötzlich sind dem 8-jährigen Tränen nachgelaufen. Der Prediger hat ihr ein Kleenex gegeben. Und was ist sonst noch geschehen? Ich habe einfach das Büchlein genommen und es unter einem Pulli versteckt. An einem Moment Stille sagt der Prediger, ich weiss, du wirst es nicht mehr machen. Du hast erkannt, dass das falsch ist. Du hast die Wahrheit gesagt. Es braucht Mut und Charakter, die Wahrheit zu sagen. Gut, dass du hergekommen bist. Aber wenn man stillt, hat das Konsequenzen. Es gibt eine Strafe. Was denkst du, was wäre eine angemessene Strafe für das Büchlein, das du genommen hast, das noch 5 Liber kostet? Sie hat es nicht gewusst. Und er sagt, wie wäre es, wenn du diesen 5 Liber würdest zurückzahlen und noch 3-mal mehr als 20 Franken würdest im Büchertisch ins Kessel tun? Das Mädchen sagt, ja, das ist okay. Und in dem Moment realisiert sie, ich habe ja gar keine 20 Franken. Wo soll ich jetzt die noch hernehmen? Ich habe keine 5 lieber haben. Hoffnungslose Situation für das 8-Jährige. Der Prediger sagt, hier ist, was ich für dich mache. So, wie Jesus mit uns allen handelt. Er hat den Geldsäckel aufgetan, hat dem Mädchen 20er-Note gegeben. Geh, lass die 20er-Noten im Kessel, im Büchertisch achen. Die Strafe ist gezahlt für dich. Ich gebe dir die 20er-Noten gern. Ich schätze dich. Geh's grad zahlen. Die 20 Franken sind nur ein kleines Beispiel von was Jesus für dich tut.
was Jesus für dich gemacht hat, der viel grösser ist als der 5 Liber oder die 20 Franken. Aber er hat es gemacht für dich. Er zahlt den Preis für dich. Bist du bereit, den anzunehmen?
Ja, ähnliche Gesichter von Entspannung, Freude, Erstaunen und Dankbarkeit, ob ich Erwachsene gesehen, die das Geschenk angenommen haben. Verantwortung können abgeben. Wenn wir das Geschenk nicht annehmen, sagt die Bibel, es gibt ein ewiges Getrenntsein von Gott. Und Gott ist rein. Gott ist heilig. Und da kommen nur Heilige und Reine zu ihm. Wie der Prediger dem Mädchen die 20 Franken offeriert hat, so tut Gott dir Jesus offerieren. Als sein Sohn. Für die Vergebung. Wo immer das nötig ist. Auch da, wo du es bis heute noch nicht zugegeben hast, gib es zu. Leg es Jesus her. Aber du musst es empfangen. Du musst es annehmen. Es gibt uns niemals Garantie, dass wir den dritten Advent erleben. Dass wir das 2019 erleben. Aber wir haben die Hoffnung, eine feste Hoffnung, die wir uns daran halten können, mit Jesus vorwärts zu gehen. Vielleicht sind ein paar, die wissen, ich muss meine Vergangenheit bereinigen. Da darfst du jetzt innerlich gern still für dich mitbeten. Himmlischer Vater, ich bin wie das kleine Mädchen. Ich habe vieles gemacht, wo ich weiss, es ist falsch. Ich weiss, dass ich dafür zur Rechenschaft gezogen werde. Ich kenne die Konsequenzen von meinem falschen Handeln. Nach der Bibel ist es ein ewiges Getrenntsein von dir. Du bist heilig, du bist rein, ich nicht. Aber ich weiss, dass dein Sohn Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Er ist der für Neuanfänge, für mich. Er hat für mich gezahlt. Herr, ich möchte jetzt vor dir bekennen. Ich strecke meine Hand dir entgegen, wie das kleine Mädchen. Ich nehme das Geschenk an, die Vergebung, das ewige Leben. Danke, dass du in meinem Leben wieder neue Hoffnung bist. Hoffnung als einen festen Anker in meinem Leben. Und ich mich darf freuen auf die Ewigkeit. Und ich mich darf freuen, bei dir zu sein. Angesicht zu Angesicht. Amen.